Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie Die großen Fünf, die Geschichte der Reformation. Wie kam es überhaupt dazu? Wir gehen zurück in die Geschichte des Römischen Reiches. Wir haben hier eine Karte, dass das Römische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung zeigt. Und das ist wirklich imposant. Denn wenn man sich das so überlegt, wie groß heute eine EU ist und was das für eine Ausdehnung ist und was damals schon geschehen ist, hier rund um das Mittelmeer, darum nannten die Römer ja auch das Mittelmeer, weil es praktisch in der Mitte ihres ganzen Reichsgebietes war. Es war zur Zeit des Kaisers Augustus, als hier in Palästina Jesus Christus geboren wurde. Und damit spielt eben diese Zeit der Römer eine wichtige Rolle, denn der Beginn des Christentums fällt in die römische Herrschaftszeit. Die Römer hatten ja schon lange hier regiert, aber so mächtig waren sie gerade zur Zeit, als Jesus geboren wurde. Als dann die ersten Christen sich hier ausgebreitet haben in diesem Römerreich und der Apostel Paulus hier in der heutigen Türkei seine ersten Missionsreisen startete, die dann hinübergingen bis nach Griechenland, dann entstanden die ersten christlichen Gemeinden und das ging dann weiter und weiter und dehnte sich über diesen ganzen Bereich des Römerreiches aus, weil es ja hier keine Grenzen gab, wie heute in der Europäischen Union. Besonders die Schifffahrt, diese Handelsbeziehungen, hat dazu geführt, dass das hier selbst hinaufging bis nach Britannien. Also eine Ausdehnung ungeahnten Ausmaßes. Ein Riesenreich, in dem sich die Urchristen ausbreiten können. Jetzt war es so, dass diese ersten Christen von einer solchen Qualität waren in ihrer ganzen Ethik, in ihrer Moral, in ihrer Grundhaltung, dass das auffiel. Besonders an einem Punkt. Es war so, dass so manche römische Kaiser von sich Büsten, Statuen errichten ließen und erwarteten, dass man vor diesen in die Knie ging. Und dieses in die Knie gehen von einer Statue war jetzt etwas, wo die Urchristen sofort sichtbar wurden als etwas, die passen da nicht dazu, denn die machen das nicht. Im Gegenteil, die verweigern das Ganze, denn im zweiten Gebot, der 10 Gebote, heißt es, du sollst dir kein Bildnis machen, dich davor nicht niederknien, nicht anbeten. Und daher keine Kniebeugen vor dem römischen Herrscherbild. Manche Herrscher waren jetzt darüber sehr erbost und dachten sich, na, das werden wir ja sehen. Wir werden die schon auf die Knie zwingen. Und wenn es mit Gewalt ist. Denn es gab ja damals schon wie heute dieselben Zwangsmaßnahmen. Das erste ist, dass man jemand sein Eigentum wegnimmt, ihn wirtschaftlich ruiniert, ihn zum Bettler macht, um ihn in die richtige Richtung zu bringen. Nächste Stufe, man nimmt ihm die Freiheit, sperrt ihn ein. Und dritte Stufe, man tötet ihn. Und das ist die stärkste aller Androhungen, die es überhaupt gibt. Eigentumsverlust, Freiheitsentzug, Leben wird ausgelöscht. Nun, in all dem zeigt sich nun eines, die Christen scheinen gegen diese Androhungen immun zu sein. Ob sie jetzt Bettler wurden, ihrer Freiheit beraubt oder ihres Lebens beraubt wurden, diese Beziehung zum Höchsten war so eng. Die fürchteten sich nicht vor dem Tod. Die fürchteten sich nicht vor dem Sterben. Denn sie dachten, wenn ich sterbe, er wird mich wieder auferwecken. So wie Jesus auferstanden ist, so werde auch ich auferstehen. Und das machte sie unwahrscheinlich stark. Dieses Vertrauen in den, der für sie gestorben ist, der für sie gelitten hat. Das sind die Urchristen. Es kam dann die Zeit, wo ein römischer Herrscher namens Konstantin eine völlig neue Strategie verfolgt hat. Und die 300 Jahre lang haben wir so Wellen von Verfolgung, Nichtverfolgung, starker Verfolgung, wo es dann wieder einfacher wird für die Christen. Und dann kommt der Kaiser Konstantin um 300 herum. Genauer gesagt im Jahr 313. Da macht dieser Kaiser folgendes Angebot. Das ist ein Symbol für Rom und seine Religion. Ein Riesengebilde. Und daneben gibt es jetzt ganz klein die Christen. Aber diese Christen, die haben eine ganz besondere Strahlkraft. Die leuchten so heraus und bisher hat man also versucht, die einfach auszulöschen. Und dieser Kaiser Konstantin, im Jahre 313, erlässt er das Edikt von Mailand, damals schon eine sehr wichtige Stadt in Oberitalien, heute die wichtigste Wirtschafts- und Finanzstadt von Italien. Und dieses Edikt von Mailand ist jetzt ein Angebot an die Urchristen. Und dieser Herrscher lässt verlauten, wir verfolgen euch nicht mehr. Wir tun euch nichts mehr, ihr Christen. Und das hat was bedeutet. Denn Verfolgung hat so ausgesehen. Du wirst im Kolosseum zum Gaudium der Zuseher den Löwen vorgeworfen und zerfleischt oder mit Pech bestrichen und als lebendige Fackeln verwendet, angezündet. Und jetzt nichts mehr von dem. Nichts. Friede, Sicherheit, Geborgenheit. Ja, das ist was. Und bisher wirtschaftlicher Ruin. Jetzt. Christen, sein Angebot, aus Steuergeldern bauen wir euch Versammlungshäuser, Kirchen. War bis dorthin undenkbar. Wenn sie was gebaut hätten, hätte man zerstört, niedergerissen, wäre ein Schutthaufen geworden. Und nun, keine Verfolgung, aus dem Steuertopf gibt es Geld. Ja, man wird anerkannt, Anerkennung als eine staatliche, akzeptierte Religion? Ja, das sind Dinge. Ja, wer würde da nicht einsteigen? Was ist nun der Preis für das Ganze? Nun, der Preis war der, der schon 300 Jahre lang hier im Raum stand, nämlich in den 10 Geboten, diese 2 Tafeln, die vom Sinai herab verkündet worden sind. Da steht eben das drinnen. Du sollst dir kein Bildnis machen, dich davor nicht niederknien und es nicht anbeten. Nun, wenn das jetzt der gleiche Punkt ist, dann ist jetzt das Zuckerl, das der Kaiser bietet, natürlich entsprechend süß, wenn es keine Verfolgung gibt, wenn es Geld gibt, wenn es Anerkennung gibt. Es geht um das Gleiche wie eh und je. Aber aufgrund der jahrelangen Verfolgungen werden Menschen auch müde und matt. Und so sagen viele Christen, naja, machen wir halt mit. Denn der Kaiser hat das so erläutert, wir streichen einfach dieses Gebot heraus, wo kein Gesetz, dort keine Übertretung, fertig. Man muss sich das nämlich so vorstellen, warum den Römern diese Statuenverehrung so wichtig war. ein römischer Tempel, der dieser oder jener Gottheit geweiht ist, ob das jetzt Jupiter ist oder Neptun oder wie sie alle heißen oder die Diana, ein römischer Tempel mit seinen vielen Säulen, von den Griechen her abgekupfert, so ein Tempel hat in der Mitte nichts anderes als einen Raum mit einer Statue. Das ist also der Kern, das ist das Hauptelement solch eines Tempels. Und das war also für die Römer das Um und Auf, die Statue, das stellt ja die Gottheit dar. Daher war ihnen das so wichtig. Und darum stiegen sie da nicht runter und die Urchristen auch nicht. Aber durch dieses Angebot, durch dieses lukrative Angebot, ist es jetzt so, dass die Christen sich spalten. Die einen, die sagen, ach was, wir machen da jetzt einfach mit und haben unsere Ruhe, unsere Anerkennung und dann können wir uns wirtschaftlich einmal erholen und dann geht es uns gut. Meine Güte, gehen wir halt auf die Knie und die Sache hat sich. Aber die anderen, die Echteren, die Überzeugteren, die sagen, niemals, wir lassen nicht zu, dass Gottes Gesetz hier herausgestrichen wird. Außerdem sind es ja dann nur mehr 9, das hat man dann so geregelt, dass man das 9. auf 2 aufgeteilt hat. Du sollst nicht begehren deines Nächsten gut und du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Dann waren es wieder 10. Noch eine Änderung kam herein. Das Ruhetagsgebot. Da hieß es ursprünglich, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Samstages, Saturntag bei den Römern, im Englischen noch sichtbar Saturday. Dieser Saturntag, dieser Sabbattag, war also einer, der für die Römer nicht der Inbegriff eines Ruhetages war. Sie hatten eher den Sonnentag, Sonne, Wärme, Licht. Und so kam es, dass Kaiser Konstantin im Jahre 321, 321 nach Christus das Sonntagsgesetz hat verlauten lassen. Und dieses Sonntagsgesetz, das dazu geführt, weg vom Sabbat hin zum Sonntag. Bei den Israeliten der erste Tag der Woche, der erste Arbeitstag. Denn der Sabbat, das 7., der letzte Tag der Woche war. Das war die zweite größere Veränderung. Und dann hatten ja die Römer ihre vielen heiligen Figuren. Erst ihre Statuen, ihre Götter. Und das, was war jetzt wieder ein neues Angebot? Wir ändern die Namen. Statt Jupiter schreiben wir hin Petrus. Wir lassen die Statuen, aber sie kriegen ein neues Pickel, einen neuen Namen drauf. Statt einem Neptun ein Paulus, statt einer Diana eine Maria. Die Statuen blieben, die Namen wurden neu. Und daraus entstanden jetzt die Heiligen dieser Kirche. Denn der Sinn war ja, die Christen ins Boot zu holen. Sie zu vereinigen mit der römischen Religion. Und daher nannte dann der Kaiser das Neue, was hier entstand, nicht christlich. Er nannte es römisch. Und er sagte, das Römische, das gilt jetzt im ganzen Land. Und das Fremdwort dafür, katholisch. Das war jetzt dieses Gebilde mit so Christen angereichert, die umgefallen waren gegenüber den ursprünglichen 10 Geboten. Und die echten Christen, die treu blieben, was geschah mit denen? Weil das Angebot war ja keine Verfolgung für die hier. Aber was ist mit denen? Die werden genauso wie vorher unbarmherzig verfolgt. Diese Entwicklung war also in diesem Zeitraum, bis dann um 380 herum, das überhaupt die Staatsreligion war. Diese Vermengung aus römischer Religion mit den Urchristen. Aber es waren nur die Urchristen, die nicht mehr Urchristen waren, sondern die sich jetzt angepasst haben an das römische Religionssystem. Die Echten, denen hier nicht klein beigaben, wurden verfolgt und zogen sich zurück. Es war etwas, was schon der Apostel Johannes vorhergesagt war. Hier haben wir ihn im Bild. Er war der letzte der überlebenden Apostel und natürlich sehr interessant. Denn wenn einer der allerletzte ist, der kann noch erzählen, wie das war damals mit Jesus. Wie sie dort am See waren, wie das Wunder mit dem Fischzug war, die Stillung des Sturmes, der hat das live miterlebt. Dort auf dem Berg oben, wo Jesus im Glanz erschien, auf dem Verklärungsberg. Und die Leute kamen und fragten ihn, du, wie war das denn? Wie ist das denn? Nun, in dieser letzten Lebensphase des Johannes, wo der also so begehrt war, versuchte man ihn einfach auszulöschen. Man hatte einen großen Behälter, einen Kessel, mit Öl erhitzt. Und jeder, der sich schon einmal von einem Ölspritzer her verbrannt hatte in der Küche, der weiß, Öl, wenn das erhitzt wird, hat einen viel, viel höheren Punkt, wo es in das Gasförmige übergeht als Wasser. Und diese Hitze eines erhitzten Öls merken wir daran, wenn wir etwas braten, wenn Fleisch gebraten wird. Hier hat man jemand lebendig braten wollen. Es wurde dieser Johannes in diesen großen, siedenden Ölkessel hineingeworfen. In der Hoffnung, das ist jetzt dann erledigt. Aber für Johannes war es wie ein Ölbad. Er kam glänzend daraus hervor. Daraufhin war man so schockiert. Man merkte, der steht unter einem besonderen Schutz, einer übernatürlichen Macht, sodass man ihm nichts mehr antat, aber man wollte ihn trotzdem isolieren, dass er nicht mehr mit anderen in Verbindung treten kann. Und so hat man ihn auf die Insel Patmos im Ägäischen Meer verbannt. Hier in diesem Ägäischen Meer gibt es ja eine Fülle von Inseln. Im Grunde ist hier ein Gebirge und die Bergspitzen schauen aus dem Wasser und das sind die Inseln. Und eine davon, diese Insel Patmos. Nun, dieser Johannes hat dann einen Besuch bekommen von Jesus, dem Sohn Gottes, dem Auferstandenen, aus dem himmlischen Heiligtum und bekam die größte Zukunftsschau aller Zeiten mitgeteilt. Offenbart ist es im Wort. Und da hat Johannes das schon vorausgesagt, dass das kommen wird, diese Entwicklung, die wir gerade hier dargelegt haben. Nun zu den Urchristen, die jetzt hier weiter verfolgt worden sind. Was geschah mit denen weiter? Die zogen sich jetzt zurück in die Einsamkeit der Bergwelt, in die Westalpen, die kottischen Alpen. Hier sehen wir dieses massive Gebirge, hier ein Wasserfall. Hier sehen wir ihre Steinhäuser, sogar die Dächer hatten sie mit riesigen Steinplatten gedeckt. Hier versammeln sie sich im Freien, in freier Natur. Es gibt keine Gebäude, die diese Mengen fassen können. Hier hören sie das ursprüngliche Evangelium durch ihre Prediger. Und dieser Aufenthalt in freier Natur, in der Schöpfung, in dem, was Gott geschaffen hat, das führt dazu, dass sie ihrem Schöpfer nahe sind. Noch heute gibt es in Österreich aus der Zeit des Geheimprotestantismus in den Alpen Formen der Felsen, die Predigtstuhl genannt werden. Bis heute, auf Landkarten so verzeichnet. So ein Predigtstuhl war eben die Kanzel für einen Prediger in der Natur, wo man sich geheim versammelt hat, ohne dass es die römische katholische Kirche wissen durfte. Sonst wären die alle ums Leben gekommen. Es wurde nicht geduldet, irgendein anderer Glaube. Die sich nun in diesen Gegenden versammelten, in den kottischen Alpen, man nannte sie Waldenser, Wal von lateinisch Tal. Sie zogen sich in enge Gebirgstäler zurück und wurden selbst dahin noch weiter verfolgt, zogen sich hoch hinauf zurück. Sie nutzten diese Gegend, wie man das überall in den Alpen macht im Sommer. Wenn es dann wärmer wird, dann beginnt auch das Gras in der Höhe zu wachsen, wird grün. Man treibt die Tiere aus dem Tal in die Höhe, schont das Gras in den Ebenen, um es zu trocknen, zu schneiden vorher, wird Heu und so hat man Vorrat für den Winter. Es wird gespart für die Zeit, wo der Schnee liegt. Und die Tiere können inzwischen das saftige Gras auf den Almen zu sich nehmen. Und dadurch gab es auch Almhütten. Wenn jetzt Verfolgung einsetzte, konnten sich diese Waldenser in ihre eigenen Almhütten hoch oben zurückziehen. Sie hatten also einen Unterschlupf und das war etwas Besonderes. Dieser Rückzug in die Gebirge hat in den Westalpen noch den Vorteil gegenüber anderen Alpen wie in der Schweiz oder in Österreich, dass hier das Klima wesentlich milder ist. Das ist in Höhen von 1200, 1300 Metern Pfirsiche gedeihen, Marillen. Man kann auch alles anbauen. Jahr für Jahr besuche ich mit Gruppen von Interessierten diese Waldenser Täler und Berge und wir wandern da herum und betrachten diese Wege, was da war. Aber das besondere Element war nicht nur, dass sich die da zurückziehen. Diese Waldenser machen noch mehr. Es ist also diese Gegend hier, Alpes Cottier steht hier in der lateinischen Bezeichnung, dort wo der Po entspringt, das ist der größte Fluss von Italien, und dort wo er entspringt, da sind diese Waldenser Täler, hier, Alpes Cottier. Nicht allzu weit entfernt ist der Hafen Genua, und Genua ist jetzt wieder das Tor für den Orienthandel. Von hier gab es allerhand kostbare Güter. Die wurden hierauf transportiert. Und Waldenser zogen zu zweit im Frühjahr aus. Ein Erfahrener und ein Junger. Und immer zu zweit zogen sie dann entweder nach dem heutigen Frankreich, heutiges Deutschland, über die Alpen und nahmen Waren mit, die sie in Genua eingekauft haben, zum Beispiel Seidenstoffe, und haben dann diese Seidenstoffe auf Fürstenhöfen, auf Schlössern, auf Burgen, in großen Städten auf dem Markt angeboten. Und das ging reißend weg, denn das kam ja aus dem Orient, von weit, weit her. Und das ist ja nicht zu vergleichen mit heute, wo du gar nicht mehr weißt, was du da kaufen sollst in diesem super, super, super Angebot. Früher hast du die Dinge nicht bekommen, selbst wenn du die Finanzen dafür gehabt hättest. Es war einfach nicht zu kriegen. Und nun kommen da so Wanderer daher, fahrende Händler, wandernde Händler und bringen so etwas mit. Und wenn sie dann auf so einem Fürstenhof waren, und ihre Stoffe weitergegeben haben, dann kam das Außergewöhnliche. Sie sagten zu einem Herrscherpaar, und jetzt haben wir noch einen Stoff. Dieser Stoff ist von so einer außergewöhnlichen Güte, Qualität, der ist so wertvoll. Also da bitten wir einmal darum, dass die Diener rausgehen. Wow, hohes Interesse. Und dann greifen diese Waldenser das Innere ihres Gewandes, ihres Umhanges und ziehen eine Schriftrolle hervor. Und diese Schriftrolle, das war etwas, was die Waldenser abgeschrieben hatten. Sie hatten die Urbibel. Und wo sie jetzt zum Beispiel den ersten Brief des Johannes dargelegt haben und vorgelesen haben. Da ging es darum, wie bekommen wir unsere Sünden weg? Damals war das so, man zahlt dafür, geht zur römischen Kirche, erhält Ablassbriefe und je nach Größe der Sünde muss man entsprechende Summen hinterlegen. Und je vermögender man ist, umso mehr. Ein Adeliger, der hatte für dieselbe Sünde mehr zu bezahlen als ein Stadtbewohner oder ein Landbewohner. Und in dieser Art ging es durch die Jahrhunderte. Du musst der Kirche, um Sünden vergeben zu bekommen, Geld geben. Und jetzt lesen diese Waldenser vor, wenn wir unsere Sünden bekennen, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ach, das war sensationell. Wenn jetzt so ein Herrscher auf das Eingehen mehr wissen wollte, dann wurde ihm diese ganze Schriftrolle über den 1. Johannesbrief, alle 5 Kapitel, mitgegeben, dass er das selber nachlesen kann. Aber es konnte auch sein, dass sein Herrscher misstrauisch wurde, den Raum verließ, den Priester informierte, den römisch-katholischen, und dann war die letzte Stunde für diese Waldenser gekommen. Die einen wanderten also mit Stoff. Andere wieder, die musikbegabt waren, die hatten Instrumente mit und haben sich eingeführt in Frankreich, als Troubadour, in Deutschland als Minnesänger. Und worüber wurde hier jetzt gesungen? Man sang Lieder aus der Bibel. Man hat also etwas dargelegt, um eine biblische Botschaft zu transportieren mit Gesang. Heute ist das ja einfach. Drückst du einen Knopf und dann kannst du dich mit Musik berieseln lassen, stundenlang. Früher, entweder singst du selber oder ganz selten, es kommt einer vorbei. Und wenn der vorbeikommt, ja, dann wird der aufgenommen in so einem Schloss auf seiner Burg. Ja, da werden alle zusammengetrommelt, da gibt es ein Konzert. Und das waren gute Sänger, gute Instrumentalisten und man hört ihnen zu. Und so wurden diese Waldenser versorgt, sie hatten eine Unterkunft, bekamen Nahrung und konnten das Evangelium verbreiten. Und so hat sich in Europa Stück um Stück das Urevangelium verbreitet durch diese Waldenser. Und die führten das 1000 Jahre lang so durch. Aus ihren armseligen Steinhäusern heraus, wo sie in den Wintermonaten, in den dunklen Bibeltexte abgeschrieben haben, Bibeltexte auswendig gelernt haben, zogen sie im Frühjahr wieder los, zu zweit. Und darum wurden sie so unbarmherzig verfolgt. Denn diese Urchristen, diese Waldenser, hatten das Evangelium und nicht diese Vermischung aus römischer Religion mit christlicher Religion. Und das war jetzt der große Unterschied. Darum hat sich das Papsttum vor denen so gefürchtet. weil die das Urevangelium haben. Und deswegen versuchte man sie auch auszurotten. Aber es ist nie geglückt. Denn sie zogen sich in die Berge zurück. Und Armeen, die da ausgeschickt wurden, wer je in diesen Waldenserbergen war, in diesen kottischen Alpen, der begreift, das war eine natürliche Bergfestung. Und selbst wenn sie auf der einen Seite bis zum Gipfel hinauf verfolgt wurden, dann gingen sie auf der anderen Seite wieder hinunter und den nächsten Berg hoch. Sie waren unwahrscheinlich fit in ihrer Kondition, weil sie ja hier aufgewachsen war. Und so blieb das Urevangelium erhalten, bis in die Zeit, dass es in Europa ausgebreitet werden konnte. Und diese Phase nennen wir die Reformation. Und das war die Vorbereitung der Reformation in Europa. Und das erste Licht sollte dann aufgehen in Britannien. Darüber unterhalten wir uns dann das nächste Mal.